Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Heute mit Matthias Rieber. Schönen guten Abend. Olympia 2020 wieder ohne Russland. Der zuständige Kommissionschef der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, Jonathan Taylor, sagte der ARD.
Was in Frage kommt, ist ein Verbot von WADA-Veranstaltungen in Russland und die Suspendierung der russischen Anti-Doping-Agentur. Dann ein Verbot von internationalen Sportevents in Russland und Sperren von Funktionären. Und eben, dass Russlands Sportler nicht mehr international starten dürfen.
Und da ist eben ausdrücklich auch der Olympia-Ausschluss mitgemeint. Mehr dazu gleich in etwa 20 Minuten hier bei uns. Die EM-Qualifikation geschafft, die Chance auf den Gruppensieg, aber sportlich noch ordentlich Luft nach oben. Wir analysieren gleich auch die Lage der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ums Geld geht's heute Abend auch hier in Sport am Sonntag. Wir sprechen mit Staatsministerin Dorothee Beer darüber, warum der Bund die Computerspielbranche fördert. Und wir sprechen mit Trainerverbandspräsident Holger Hasse, welche positiven Zeichen er aus der Politik hört, was die Arbeitssituation seiner Zunft angeht. Und ganz am Ende noch ein Gespräch mit der Doppelweltmeisterin der Para-Leichtathletik-WM mit Irmgard Bensusan. Sie erzählt uns von zweimal Gold und von ihrem Traum Tokio 2020. Ein Spiel vor Schluss, die EM-Qualifikation perfekt gemacht und sogar noch die Chance auf den Gruppensieg in der Quali-Gruppe. Die deutsche Fußballnationalmannschaft kann jetzt auch definitiv planen für die EM im kommenden Sommer. Gestern beim 4:0 gegen Weißrussland begeisterte vor allem ein Mann, von dem uns Julia Büchler erzählt.
Nicht einmal seine eigenen Mitspieler wollten es glauben, aber es war tatsächlich Abwehrspieler Matthias Ginter, der das erste Tor dieses Abends machte. Kapitän Manuel Neuer grinst.
Die Gladbacher haben Lauf und er ist der einzige Gladbacher, der in der Startelf stand. Deshalb freut es mich natürlich auch, wenn ein Defensivspieler vorne die Tore erzielt und Gini ist es einfach zu gönnen.
Gini, also Ginter, war irgendwie überall auf dem Spielfeld und auf einmal eben auch vor dem Tor. Keiner hat richtig mitbekommen, wie. Aber der Ball war drin.
In der Halbzeit wollte es tatsächlich nicht jeder glauben, dass ich das war. Ich habe dann in der Trockenübung nochmal nachgemacht, wie es war. Dann hat es mir, glaube ich, auch jeder geglaubt.
Ein Hackentor als Premiere. Im 29. Länderspiel hat es endlich geklappt.
Ich habe mir schon ein bisschen was anhören müssen die ganze Zeit. Und deshalb bin ich jetzt froh, dass so ein bisschen mal Ruhe eingekehrt ist, dass ich mein erstes Tor habe.
Und ein wichtiges dazu. Bundestrainer Jogi Löw wurde nämlich schon etwas nervös an der Seitenlinie. Nach 41 Minuten dann Jubel auch auf der Trainerbank.
Das war natürlich spektakulär. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass er hier in seinem Wohnzimmer hier so ein schönes Tor erzielt hat und so ein bisschen das Spiel dann aufgemacht hat für uns. Ja, weil es war ja auch am Anfang nicht ganz so einfach. Der Gegner stand tief, ein paar Chancen gehabt. Und es war wichtig, dass wir vor der Halbzeit das Tor erzielt haben.
Sagt Bundestrainer Joachim Löw. Und über die EM-Qualifikation der deutschen Mannschaft wollen wir sprechen mit Oliver Fritsch, Nationalmannschaftsreporter von Zeit Online. Herr Fritsch, wo sehen Sie die größten Baustellen in der deutschen Nationalmannschaft?
Ja, also tatsächlich ist es die Abwehr, obwohl das bei einem 4:0 ja nicht gerade so klingt. Aber die Abwehr wurde einfach nicht gefordert gestern. Also in der Innenverteidigung fehlen entscheidende Spieler wegen Verletzung. Und Außenverteidiger hat Deutschland kaum oder keine Spezialisten auf ganz hohem Niveau. Das ist das Problem. Ich glaube auch, dass es auf der 6 Deutschland auch nicht so gut besetzt. Ich halte Joshua Kimmich eher für einen Außenverteidiger. Das mag er anders sehen. Ich schätze es anders ein. Also es gibt so ein paar Problemstellen und das wird man, glaube ich, auch bei der EM merken.
Aber trotzdem, außer der Niederlage im Rückspiel gegen die Niederlande, eine souveräne Qualifikation, alle anderen Spiele gewonnen, ist die Mannschaft trotzdem irgendwie wieder auf Kurs nach dem WM aus?
Ja, man muss bedenken, dass Deutschland, diese große Fußballnation, einfach immer so viele gute, überdurchschnittliche Fußballer hat, die auch auf hohem Wettbewerbsniveau angelangt sind, dass sie gegen viele Nationen einfach gewinnen müssen. Das soll jetzt gar nicht irgendwie nach Großmannssucht klingen, aber gegen Länder wie Weißrussland und eigentlich auch Nordirland gewinnt halt eine deutsche Nationalmannschaft in 9 von 10 Fällen. Da muss ich nicht mal gut in Form sein. Entscheidend wird es dann halt bei der EM natürlich, wie sieht es aus gegen Spanien, Frankreich, aber vielleicht auch Belgien, Kroatien, Portugal. Und das werden Gegner sein, gegen die sich diese Mannschaft sicherlich sehr schwer tun wird.
Wie viel Potenzial ist denn noch vorhanden, wenn man mal guckt? Also Namen wie Reus, Sané, Draxler, die waren ja alle nicht dabei. Ist da noch eine ganze Menge mehr zu erwarten denn wenigstens?
Ja, also Deutschland hat gute Fußballtalente, die andere Nationen erstmal so nicht haben, gerade in der Offensive. Sie haben jetzt 3 genannt, aber man muss auch bedenken, Toni Kroos, Ilkay Gündoğan, Julian Brandt, Kai Havertz, das sind tolle Fußballer. Und da ist immer was drin für eine deutsche Nationalmannschaft. Also es wäre für mich überhaupt keine Überraschung, wenn sie ins Halbfinale kommt oder vielleicht sogar ins Finale. Das mag nach einem Widerspruch klingen, aber ich sehe auch jetzt keinen absoluten Top-Favoriten bei dieser EM. Deutschland hat da durchaus eine kleine Chance, da auch wieder was zu gewinnen.
Jetzt ist ja in der Qualifikation erstmal sogar noch der Gruppensieg möglich, weil die Niederlande gestern nur 0-0 gespielt haben in Nordirland. Ist es aber aus deutscher Sicht überhaupt erstrebenswert? Wenn man mal guckt, könnte es sein, dass man als Gruppensieger eine schwierigere Auslosung bekommt als Gruppenzweiter, weil dann es nämlich nicht gegen die Ukraine geht, sondern als Gruppengegner sogar die WM-Finalisten drohen mit Frankreich und Kroatien.
Ja, lustig. Also um diesen Auslosungsmodus zu verstehen, habe ich wirklich das Falsche studiert. Tut mir leid, dass ich da jetzt keine Expertise liefern kann. Ich finde, die deutsche Mannschaft sollte Erster werden. Das wäre auch wieder mal ein Prestigeerfolg.
Also die UEFA braucht ein Auslosungsdiplom bald.
Ja, richtig. Das ist noch nicht mit dem Bachelor getan. Ich glaube, das ist eher Master. Oder vielleicht muss man auch promovieren. Aber Deutschland sollte Erster werden. Ich weiß aber nicht. Ich habe jetzt gehört, Joachim Löw will wieder einige Spiele austauschen. Das Spiel in Nordirland ging schon sehr knapp aus. Also es ist noch nicht gesagt, dass es auch so kommt. Ich finde es übrigens nicht gut, wenn Löw jetzt zu viel tauscht. Denn er will ja eigentlich eine Mannschaft einspielen. Das sagt er immer wieder. Dann sollte er das jetzt auch tun und sollte jede Chance nutzen, an einer Stammelf zu basteln, die dann auch möglichst in einem Viertelfinale bei der Euro bestehen kann.
Eine Sache müssen wir noch klären, Herr Fritsch. Nur gut 30.000 Zuschauer gestern in Mönchengladbach. Auch für das Spiel gegen Nordirland in Frankfurt am Dienstag gibt es noch Karten. Ist das deutsche Spiel zu langweilig oder was ist das Problem?
Es geht sportlich ein wenig bergab. Seit den großen Weltmeisterschaften 2006, 10 und 14 gab es halt eine riesige Enttäuschung 2018. Und es ist auch nicht so richtig gut. Die Mannschaft hat an Schwung verloren. Ich glaube auch, dass es viele Leute in Deutschland gibt, die mal einen anderen Bundestrainer sehen würden. Und irgendwann geht jeder Zyklus mal zu Ende. Aber er hat auch so den Eindruck, dass der DFB da so keinen Zugang hat zur Basis, so wie das viele Vereine ja auch pflegen. Diese Kultur der Basisnähe und auch der Mitbestimmung, die wird beim DFB nicht gelebt. Bestes Beispiel eigentlich Fanclub Nationalmannschaft. Das ist ein Retortenprodukt. So gewinnt man keine Fans.
Oliver Fritsch von Zeit Online im Deutschlandfunk-Gespräch. Wir haben kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Portugal übrigens hat am Nachmittag die Qualifikation auch geschafft. Durch ein 2-0 in Luxemburg reichte es für den Titelverteidiger. Serbien und die Ukraine trennten sich 2-2 unentschieden. Die EM fest im Blick hat auch die deutsche U21. In 2 Jahren findet sie in Slowenien und Ungarn statt. Heute musste das Team von Trainer Stefan Kuntz gegen Belgien aber einen Dämpfer einstecken. Julia Metzner.
Am Ende war das Wetter in Freiburg sinnbildlich für diesen Fußballnachmittag. Grauer Himmel, Dauerregen und die Niederlage der deutschen U21-Nationalmannschaft. Beim 2-3 gegen Belgien gewann nicht das bessere, sondern das cleverere Team. Belgien nutzte wiederholt die deutschen Defensivschwächen, führte schon zur Pause mit 2-1. Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte der Freiburger Nico Schlotterbeck erzielt. Debütant Ragnar Ache konnte kurz vor Schluss nur noch auf 2-3 verkürzen. Das war auch der Endstand. Damit kassiert das Team von Stefan Kuntz in der EM-Qualifikation die erste Niederlage im dritten Spiel.
Deutschlandfunk, Sie hören die Sendung Sport am Sonntag. Mit bis zu 200 Millionen wird in den kommenden Jahren die Computerspielindustrie gefördert. Das ist das Ergebnis der Haushaltsberatung in dieser Woche. Eine Branche, die in Deutschland einen Jahresumsatz von 135 Millionen Euro verzeichnet. Dorothee Bär von der CSU ist Staatsministerin für Digitalisierung. Meine erste Frage an Sie, ganz einfach gefragt, warum fördern Sie die Gameswirtschaft?
Wenn Sie meinen, dass so ganz einfach ist, dann ist es tatsächlich komplexer. Ich dachte immer, es liegt auf der Hand, dass wir Innovationen fördern, auch als Regierung, dass wir dafür sorgen, dass als Kulturstandort und als Wirtschaftsstandort natürlich allem Rechnung getragen wird, nicht nur zum Beispiel dem Film oder dem Theater, sondern auch dem Kultur- und Wirtschaftsgut Spiele. Ich fordere das seit vielen, vielen Jahren, weil auch viele Innovationen natürlich aus der Spieleindustrie kommen, weil wir auch etwas für Deutschland, für unseren Standort tun wollen, für die Entwickler, für die Grafiker, eben für alle Kulturschaffende, die in dem Bereich da sind. Und weil wir eben auch Blockbuster Made in Germany fördern wollen. Und wir haben zwar sehr, sehr viele Spieler in Deutschland, aber die können tatsächlich nicht so viele deutsche Spiele spielen. Und das soll sich jetzt ändern.
Kritiker sagen ja, dass so eine Förderung der Spieleindustrie, des digitalen Spielens, auch so ein bisschen ein kleines Feigenblatt sein könnte, damit die Regierung zeigen kann, wir tun was in Digitalisierung. Also sozusagen, das ist unser Digitalisierungsprojekt. Würden Sie sich da missverstanden fühlen als zuständige Staatsministerin?
ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass die Bevölkerung das so denkt, weil selbst diejenigen, die spielen, wir haben ja so eine Quote von ungefähr 50% der Deutschen, die regelmäßig Computerspiele spielen, selbst diejenigen, die spielen, würden sich nie als Gamer bezeichnen, weil sie sagen, ja, ich mache doch nur auf meinem Handy ein bisschen oder ich spiele ja nur FIFA in Anführungszeichen. Die sehen sich auch nicht als Gamer. Genauso wenig wie wahrscheinlich umgekehrt diejenigen, die ab und zu ins Kino gehen, sagen, sie sind jetzt Cineasten. Also da muss man von dem, wie sich jemand selber fühlt oder wie dann das Empfinden auch ist, ist vielleicht noch ein bisschen abstrahieren. Also nein, ich glaube nicht, dass die meisten in Deutschland glauben, dass Games oder Gaming an sich irgendwas mit Digitalisierung zu tun hat, sondern für die meisten Menschen in Deutschland ist leider Gottes Digitalisierung eher das Synonym für Breitbandausbau oder für ein Funkloch.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, nur um es nochmal auf den Punkt zu bringen, für Sie ist das eine Art von Kulturförderung auch in Deutschland?
Unter anderem. Es ist natürlich auch eine Wirtschaftsförderung, völlig klar. Und es ist eine Innovationsförderung allererster Güte, weil gerade aus der Gaming-Industrie kommen die Innovationen, die dann später in der Medizin, in der Automobilindustrie dann tatsächlich auch eine Anwendung finden.
Es hat aber nichts damit zu tun, dass man gleichzeitig immer noch die Bestrebung hatte, beziehungsweise im Koalitionsvertrag den E-Sport auch als Sport dann anzuerkennen, oder?
Es sind unterschiedliche Paar Stiefel, in der Tat. Und bevor wir zum Thema E-Sport kommen, vielleicht trotzdem nochmal zum Games. Wenn man sagt, warum macht man es, wie Sie es begründet haben, könnte man ja auch sagen, wenn wir jedes Jahr mehr Steuereinnahmen haben durch die Games-Industrie als durch die Musik- und die Filmindustrie zusammen, könnte man eher die Frage nicht nach dem Warum stellen, sondern nach dem Warum erst jetzt.
Man könnte aber ja auch fragen, wenn die sowieso schon einen größeren Umsatz haben, warum die überhaupt noch Förderung brauchen.
Weil es, wie gesagt, auch wichtig ist, ein attraktiver Standort zu sein. Und wir haben deswegen in den Koalitionsvertrag geschrieben, auch analog unseren Nachbarn. Und wir dürfen uns natürlich in keinem einzigen Bereich abhängen lassen. Und da gehört einfach Games heutzutage ganz normal dazu.
Dann will ich Sie trotzdem nochmal nach dem E-Sport fragen. Das hat nichts damit zu tun, jetzt diese Förderung für die Gameswirtschaft, dass Sie weiter an dem Ziel festhalten, das zum Sport zu machen?
Dass es anerkannt wird, genau. Das ist nochmal ein zusätzliches Thema. Natürlich sind alle Gaming-Themen irgendwie miteinander verbunden. Wir haben auch den Deutschen Computerspielpreis. Wir richten die weltweit größte Spielemesse, die Gamescom in Köln, aus. Wir haben jetzt diese Förderung endlich, die ich seit Jahren fordere und in den Koalitionsvertrag reinverhandelt habe. Und dann kam eben noch das zusätzliche Thema, dass wir auch E-Sports anerkennen müssen, dass wir beispielsweise auch in Deutschland große Turniere austragen, dass wir Visa-Erleichterungen für Profispieler hinbekommen. Und dass diejenigen, die eben auch spielen, anerkannt werden. Wir haben nicht bei allem Einfluss. Wir können jetzt nicht dem Deutschen Olympischen Sportbund oder dem DFB vorschreiben, wie sie damit umzugehen haben. Aber alleine durch die Tatsache, dass wir uns um die Spieler auch kümmern, gerade um diejenigen, die im Profigeschäft sind, da können wir also auch schon mal unseren Beitrag leisten oder auch so Themen wie Gemeinnützigkeit anzugehen.
Sie haben in einer ersten Stellungnahme gesagt, dass Sie das jetzt geschafft hätten, diese Förderung der Spieleindustrie durchzusetzen. Damit hätten Sie, Zitat, mal was durchgesetzt aus dem Koalitionsvertrag, wenn ich Sie da richtig zitiere. Glauben Sie
Wer hat das gesagt?
Sie haben das gesagt, wenn ich es richtig gelesen habe.
Mal was durchgesetzt, na gut, weiß ich nicht, ob ich irgendwo sowas Klapsiges gesagt habe. Also ich glaube, wir haben als diese Bundesregierung, wir haben in diesem Koalitionsvertrag schon mehr umgesetzt, als es vielleicht auch in der ein oder anderen vergangenen Periode der Fall war.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte Sie eigentlich fragen, ob Sie glauben, dass Sie in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode auch noch mit dem Punkt der Anerkennung des E-Sports weiterkommen.
Ja, das hoffe ich doch sehr. Und da hoffe ich auch, dass der Tropfen den Stein hüllt. Weil man merkt es ja jetzt schon, dass auch diejenigen, die das so massiv blockieren, jetzt schon anfangen, mehr mit uns über das Wie zu sprechen, als noch sich am Ob festzuhalten. Das merke ich schon in den Diskussionen. Und ich bin mir auch sicher, dass das alles genauso kommen wird, wie wir es festgelegt haben. Die Frage ist immer, wie schnell.
Es gibt ja auch Experten, hatten wir auch hier im Deutschlandfunk im Gespräch, die sagen, es könnte ein guter Kompromiss sein, am Ende sagen, das ist Spiel und das ist kein Sport. Würden Sie sich damit auch anfreunden können?
Nee, würde ich mich nicht mit anfreunden. Ich habe am Freitag beispielsweise teilgenommen an der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Und wenn ich sehe, wie da neben Fußball sowohl Männer als auch Frauen, wie da neben dem Basketball wirklich auch berechtigt mit einer ganz großen Begeisterung und Leidenschaft der Schachabteilung des FC Bayern gedankt wird, erwarte ich, dass das genauso in den nächsten Jahren dann auch mit den E-Sport-Abteilungen in den unterschiedlichsten Vereinen passiert.
Das heißt, Sie wollen auch nochmal mit dem DOSB darüber sprechen, ob man da einen Weg finden kann?
Das mache ich ständig und ich habe immer das Gefühl, dass die Gespräche konstruktiver verlaufen als das, was ich dann danach teilweise in den Medien nachlesen muss. Aber auch da erlebt man es ja. Man hat es beim DFB gemerkt, dass es da jetzt schon eine Öffnung gibt. Man merkt es beim DOSB, wenn zumindest die Signale derjenigen, die Verantwortung haben, dann sagen, naja, ich muss es vielleicht in meiner Amtszeit nimmer machen. Und sollen sich meine Nachfolger drum kümmern, ist das ja auch ein sicheres Zeichen, dass sie eigentlich schon die Zeichen der Zeit erkannt haben, aber vielleicht selber noch nicht mehr möchten, dass ihr eigener Name damit nach Hause geht.
Frau Bär, mit einer einfachen Warum-Frage haben wir angefangen. Dann frage ich Sie zum Schluss auch nochmal, warum. Warum wollen Sie eigentlich, dass es als Sport anerkannt wird?
Weil wenn man sich mal damit auseinandergesetzt hat, wenn man mal beim E-Sport-Turnier dabei war, wenn man sieht, wie diejenigen, jetzt nehme ich mal ein Beispiel, wenn ich jetzt mal das unstreitigere Thema FIFA hernehme, wie die sich da zu fünf zusammenschließen, Teams bilden, wo der Mannschaftsgeist da ist. Das ist alles, was den Sport betrifft, auch mit drin. Und das einzige Argument, man würde sich nicht dabei bewegen. Also da bewegt man sich tausendmal mehr und verbrennt tausende von Kalorien, um jetzt nochmal das Beispiel Schach zu bemühen, viel, viel mehr. Also ist es absolut verdient. Und diejenigen, die E-Sports machen, machen analog in der Regel, spielen auch Normalfußball oder machen andere Sportarten. Und umgekehrt, mir ist einfach ganz wichtig, ein sowohl als auch zu finden und kein Entweder-Oder.
Staatsministerin Dorothee Bär war das hier im Deutschlandfunk. Kurz vor Beginn der Regierungsklausur haben wir sie noch erreicht. Sie finden das Gespräch auch online auf deutschlandfunk.de/sport. Gestern Abend, da verpasste Alexander Zverev beim Saisonfinale der Tennisprofis in London die Chance auf die Titelverteidigung. Im Halbfinale unterlag er Dominic Thiem aus Österreich. Und der spielt jetzt im Finale gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Ina Kast live in London. Kein Novak Djokovic, kein Roger Federer, kein Rafael Nadal. Sind Tsitsipas und Thiem die verdienten Finalisten?
Das sind auf jeden Fall die verdienten Finalisten, weil die hier das beste Tennis gezeigt haben bei den 8-Jahresbesten hier am Saisonende. Aber, und das wird jetzt ja von vielen wieder kommuniziert oder dann schon prognostiziert, dass das eine Wachablösung jetzt sei im Herrentennis. So weit ist es noch nicht, meiner Meinung nach. Ich erinnere daran, vor einem Jahr hat ein gewisser Alexander Zverev im Alter von 21 Jahren hier das Turnier gewonnen. Und was war dann in diesem Jahr? Die Grand-Slam-Titel, die haben Rafael Nadal und Novak Djokovic unter sich abgemacht.
Jetzt gerade hat das Finale begonnen vor wenigen Minuten. Wer hat den besseren Start erwischt?
Der Grieche Stefanos Tsitsipas, auch erst 21 Jahre jung, der hat seine beiden Aufschlagspiele ganz souverän durchgebracht, das erste sogar zu null. Dominic Thiem hatte jetzt hier die erste richtig kritische Situation, da musste einen Breakball abwehren. 1-2 heißt es aus der Sicht des Österreichers, aber er hat jetzt bei eigenem Aufschlag Vorteil für sich. 13 Minuten sind gespielt, dieser Aufschlag kommt rein und Returnfehler von Stefanos Tsitsipas, der Ball landet im Netz. 2-2 steht es jetzt also zwischen den beiden.
Alexander Zverev, Sie haben es schon angesprochen, hatte keine gute Saison erwischt. Jetzt ist er dann trotzdem bis ins Halbfinale gekommen. Welches Fazit wird er unter dieses Turnier ziehen?
Ich glaube, der ist einfach nur froh, dass dieses Tennisjahr 2019 jetzt für ihn vorbei ist. Und mit diesem Halbfinaleinzug kann er zufrieden sein, dass er hier teilgenommen hat am Halbfinale. Denn das ist mehr, als man noch vor ein paar Wochen von ihm erwarten konnte und was er auch selbst von sich erwartet hatte. Das war ja ziemlich auf der Kippe, dass er sich hier überhaupt qualifizieren würde für London. Es hat gerade so noch gereicht. Und dass er dann hier auch Rafael Nadal in der Gruppenphase geschlagen hat, das ist ja doch eine Leistung. Und er hat aber auch hier wieder gezeigt, warum dieses Tennisjahr 2019 so verkorkst für ihn war. Eine reine Achterbahnfahrt, wenn er ein gutes Match hatte, folgte wieder ein schwächeres, dann wieder ein gutes und jetzt gestern eben wieder ein schwächeres.
Ina Kast live aus London vom Finale der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft beim Saisonfinale beim Spiel Stefanos Tsitsipas gegen Dominic Thiem. Vielen Dank dafür. Finden die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio wieder ohne eine Mannschaft statt, die unter russischer Flagge antreten darf? Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA untersucht das aktuell. Und es gibt den Verdacht, dass Russland noch in diesem Jahr Daten manipuliert haben könnte. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt, in diesen Tagen soll ja eine Entscheidung fallen. Drohen harte Sanktionen und der erneute Olympia-Ausschluss?
Heute bei der Sitzung des Prüfkomitees in Genf mit dem Vorsitzenden John Taylor aus Großbritannien, einem Rechtsanwalt und einigen Experten, darunter auch denen, die sich die Unterlagen der Russen genau angeschaut haben, ist nichts nach außen gedrungen. Dort hält man still, ein Closed Shop, aber ich hatte Gelegenheit in den letzten Tagen mit Personen Kontakt zu haben, die wiederum Verbindungen nach Russland haben. Und danach sieht es so aus, dass die Experten der Welt-Anti-Doping-Agentur in den letzten Tagen die Erläuterungen, die Erklärungen für die Unregelmäßigkeiten in den Labordaten sich haben angeschaut. Und die Experten der WADA sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Erklärungen von Russlands Seite nicht glaubwürdig sind. Man hält also offensichtlich, so ist jedenfalls meine Einschätzung, und das, was ich da rausgehört habe, daran fest, dass man von einer Manipulation in großem Stil von Labordaten von vielen, vielen Athleten aus zahlreichen Sportarten über mehrere Jahre ausgehen muss. Das war ja die Voraussetzung dafür, dass die russische Anti-Doping-Agentur eben regelkonform bleiben darf. Und wenn jetzt sich herausstellt, dass Russland betrogen hat, dann drohen ernsthafte Konsequenzen, das ist klar.
Die russische Seite streitet ja jegliche Manipulationen der Daten ab, spricht von technischen Fehlern. Zum Beispiel der Sportminister hat das gesagt. Warum glaubt die WADA den Russen trotzdem nicht?
Offensichtlich, weil die Erklärungen nicht logisch sind und weil das, was Forensiker festgestellt haben, nicht kongruent ist, nicht übereinstimmt ist mit dem, was die russischen Experten und was der russische Sportminister sagt. Nun haben die Russen in den letzten Jahren immer wieder mal nicht die Wahrheit gesagt. Insofern überrascht das jetzt nicht sonderlich. Die Experten haben nach dem, was ich gehört habe, was mir eben von den Personen mit Kontakten nach Russland bestätigt worden ist, gesagt, nein, das ist nicht glaubwürdig, was Kolobkow sagt. Und insofern droht jetzt wirklich die empfindlichste Strafe überhaupt, nämlich der Olympia-Ausschluss. Das Review-Komitee hat heute getagt, wenn diese Empfehlung ausgesprochen wird. Das weiß ich noch nicht, aber das wäre die logische Konsequenz. Dann würde das der WADA-Exekutive vorgelegt werden und die tagen nun wiederum außerordentlich am 9. Dezember in Paris. Und das wird dann eine Art Showdown für Russland werden, wenn diese Empfehlung in dieser Härte ausgesprochen wird. Aber gegenüber der ARD-Doping-Redaktion hat ja John Taylor schon gesagt, wenn sich das alles bestätigt, man spricht inzwischen sogar von erschwerenden Umständen, die noch dazugekommen seien, dann heißt das unter dem Strich, dass es diese Empfehlung erstens geben wird und dass diese vor allem von der WADA-Exekutive abgesegnet wird. Und dann wird das Olympiajahr für Russland, also Tokio 2020, nochmal ein richtig heißes, spannendes und wahrscheinlich nicht sehr angenehmes.
Also kurz zusammengefasst, am Ende nochmal, am 9. Dezember in Paris ist der entscheidende Termin. Schon da könnte feststehen, wie es mit Russland weitergeht.
Am 9. Dezember könnte feststehen, dass Russland dann von der WADA per Antrag quasi für Olympia ausgeschlossen wird. Und dann würde wahrscheinlich folgendes Szenario weitergehen, nämlich dass Russland vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS zieht, um diese Entscheidung, die ja nach den neuen Regeln der WADA möglich ist, anzufechten. Und dann steht die Frage im Raum, wie der CAS entscheidet. Aber auch hier sagt John Taylor gegenüber der ARD-Doping-Redaktion, diese Regeln waren völlig klar, lagen für jeden auf der Hand. Russland wusste das. Wenn man jetzt betrogen hat, muss man mit ernsthaften Konsequenzen rechnen und leben. Das heißt, Taylor geht davon aus, dass dann der CAS offensichtlich auch die Entscheidung der WADA absegnen wird.
Sagt ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt. Wir haben unmittelbar vor dieser Sendung miteinander gesprochen. Olympia in Tokio also vielleicht wieder ohne eine russische Mannschaft. Nur eines der Probleme für das Internationale Olympische Komitee IOC. Ein anderes heißt Hitze. Aus Angst davor, in Tokio Ähnliches zu erleben wie vor 6 Wochen bei der Leichtathletik-WM in Doha, als bei enormer Hitze und Luftfeuchtigkeit viele Marathonläufer und Geher kollabierten, hat das IOC entschieden, die Wettbewerbe nächstes Jahr von Tokio nach Sapporo in den Norden des Landes zu verlegen, zum Ärger der Athleten. Raphael Späth berichtet.
Man muss sich das ein bisschen vorstellen, als wenn man in die Dampfsauna geht.
Erinnert sich Karl Dohmann an die WM in Katar.
Sobald man eben anfängt, sich leicht zu bewegen, merkt man halt einfach, wie plötzlich der Puls extrem steigt, wie das Atmen richtig, richtig schwer fällt und auch der Kopf heiß wird und alles Mögliche. Und das ist ja dann nur der Anfang quasi und das muss man halt 4 Stunden durchhalten.
Der 29-jährige Geher wurde Siebter über die 50 Kilometer Distanz. Ein Rennen, in dem ein Drittel der Starter vorzeitig aufgeben musste. Noch extremer war die Abbruchquote beim Frauenmarathon. Dort kamen nur 40 von 68 Läuferinnen ins Ziel.
Der Marathon der Frauen hat dann doch nochmal viele wachgerüttelt. Mich auch, gebe ich zu. Also ich habe zwar wirklich mit harten Bedingungen gerechnet, aber wirklich nicht mit so harten Bedingungen. Das war wirklich historisch einmalig, kann man sagen.
Das zeigt sich auch im Tempo. Kein WM-Rennen der Geschichte war langsamer als der Sieger von Doha, Yusuke Suzuki. Für den Japaner war es nicht nur der größte Erfolg seiner Karriere, sondern auch die optimale Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr. Dort erwarten Experten ähnliche, wenn nicht sogar noch extremere Witterungsbedingungen. Das Internationale Olympische Komitee reagierte nach den Bildern der Leichtathletik-WM und verlegte die Marathon- und Geher-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen ins über 1000 Kilometer entfernte Sapporo. Dort soll es im Sommer gut 6 Grad kühler sein. Das IOC argumentiert, die Verlegung sei eine Entscheidung zum Wohle der Athleten.
Die Entscheidung wurde hauptsächlich aufgrund unserer Sorge um die Gesundheit der Athleten, Fans, Volunteers und Organisatoren angetrieben. Dieser Aspekt steht für das IOC an vorderster Stelle und ist auch Teil der Nachhaltigkeitsstrategie.
Das bezweifeln aber manche Athleten. Der kanadische Geher Evan Dunphy nannte die Entscheidung eine reine PR-Aktion, um Negativschlagzeilen während der Olympischen Spiele zu verhindern. Seine Meinung: Die Bedingungen in Doha seien zwar grenzwertig gewesen, allerdings wären alle Athleten, die sich ordentlich auf die extremen Verhältnisse eingestellt hatten, auch ins Ziel gekommen. Dunphy selbst arbeitete während des Rennens mit zerrissenen Nylonstrumpfhosen und wurde Dritter. Die deutschen Athleten benutzten selbstgebastelte Hüte, in die man Eis füllen konnte.
Ja, bei Evan Dunphy, bei ihm selbst ist es halt so, seine besten Wettkämpfe hat er halt immer bei Hitze. Und ich denke mal, dass er deshalb natürlich auch auf einen Hitzewettkampf gehofft hat.
Erklärt sich Karl Domann Dunphys scharfe Kritik.
Das andere Extrem ist Johan Diniz, der jetzt als Weltrekordler ausgestiegen ist in Doha. Und der hofft jetzt natürlich auch, dass die Bedingungen diesmal anders sein werden.
Einigkeit herrscht im Athletenlager aber in der Kritik des IOC-Alleingangs. Keiner der Sportler, die statt in Tokio in Sapporo starten sollen, wurde in die Entscheidung mit einbezogen. Nicht einmal das lokale Organisationskomitee und der Internationale Leichtathletikverband wurden befragt.
Ja, leider ist es so. Ich verstehe zwar die Beweggründe, aber ich finde, eine Entscheidung zugunsten der Athleten muss man auch ein Stück weit mit den Athleten treffen. Sonst kann man nicht sagen, dass es eine Entscheidung zugunsten der Athleten war.
Das IOC verweist auf Anfrage auf Koordinationskommissionschef John Coates. Der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo News erklärte er:
Wir mussten schnell handeln und wollten keine Spekulationen. Wir wollten nicht, dass Gerüchte zirkulieren, und es war besser, direkt an die Öffentlichkeit zu treten und zu verkünden, was unser Plan ist.
Die Entscheidung basiere auf einer Empfehlung der medizinischen und wissenschaftlichen IOC-Kommission, deren Expertengruppe sich intensiv mit den Bedingungen in Tokio auseinandersetzte. Für andere Sportarten seien andere Maßnahmen getroffen worden, die Startzeiten entweder in den frühen Morgen oder späten Abend verlegt.
Die Arbeitsgruppe identifiziert die Marathon- und Geher-Wettbewerbe als Wettbewerbe, die die Athleten unter besonderen Hitzestress stellen würden.
Karl Domann ist aber der Meinung, dass genau das seinen Sport auszeichnet.
Der Ausdauersport lebt von seiner Härte und von der Härte zu sich selbst. Und das ist das, was die Leute begeistert. So wie in Doha muss es jetzt nicht sein. Das fand ich ein bisschen zu krass. Also es sollte nicht zu sehr aus dem Rahmen fallen. Aber grundsätzlich bin ich für Wettkämpfe bei verschiedenen Bedingungen auch.
Domann selbst wäre auch lieber in Tokio gelaufen, auch wenn dafür das Rennen nachts hätte starten müssen.
In Sapporo ist halt der Nachteil, wir sind halt weit weg jetzt von den Olympischen Spielen. Ich hoffe, dass es dann eben dafür möglich ist, dass man dann dafür nach dem Wettkampf dann auch nach Tokio ins Olympische Dorf noch kann und dann vielleicht die Schlussfeier noch miterleben kann und auch von der Stadt ein bisschen was sieht.
Das zumindest plant das IOC. Wie genau das organisiert werden soll, werde momentan mit allen wichtigen Stakeholdern besprochen, heißt es. Ob die Athleten damit auch gemeint sind, ist aber nicht klar.
Der Bericht von Raphael Späth. In Nordrhein-Westfalen denkt man, jetzt auch mit Unterstützung des Landtags, laut darüber nach, sich um Olympia und die Paralympics 2032 an Rhein und Ruhr zu bewerben. Vergeben werden die Spiele im Jahr 2025. Und genau dann soll in Deutschland, auch in der Rhein-Ruhr-Region, möglicherweise die Universiade stattfinden, die Spiele der Universitätssportler. Heute hat der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband grünes Licht für diese Bewerbung gegeben. Maximilian Rieger in Hamburg, wie lautet das Abstimmungsergebnis?
Das Ergebnis ist ziemlich eindeutig ausgefallen. 296 der Delegierten haben mit Ja gestimmt. Es gab 5 Enthaltungen und 9 Gegenstimmen. Also nicht ganz einstimmig, aber dann doch ein klares Votum dafür, die Universiade in die Rhein-Ruhr-Region zu holen 2025.
Und was genau ist da geplant für 2025?
Also was genau geplant ist, das steht tatsächlich noch nicht fest. Das war auch einer der Kritikpunkte, die in der Diskussion angeklungen ist, dass das Konzept noch nicht komplett ausgereift ist. Es gibt aber schon einen Schwerpunkt, der gelegt werden soll, oder eine Idee. Das soll in Düsseldorf, Duisburg und Essen stattfinden. Die Leichtathletik soll zum Beispiel in Wattenscheid im Stadion dort positioniert sein. Was bei der Universiade auch immer wichtig ist, die Verbindung zwischen Sport und Wissenschaft und Kultur. Auch da ist noch nicht hundertprozentig klar, wie genau das dann gestaltet wird. Aber auch da kristallisiert sich Düsseldorf als einer der Schwerpunkte heraus.
Warum halten denn die Vorsitzenden des ADH die Bewerbung um die Universiade für eine gute Idee?
Sie haben das heute immer wieder betont, es ist eine Chance, ein nachhaltiges Sportereignis nach Deutschland zu bringen und damit auch einen Kontrapunkt zu setzen zu den anderen Sportereignissen, zum Beispiel Olympische Spiele, aber auch Fußballweltmeisterschaften und zum Beispiel auch die Leichtathletik-WM. Und da einfach zu zeigen, es ist möglich und das ist auch das Ziel, ein nachhaltiges Sportereignis auszuführen und durchzuführen in Deutschland. Und außerdem, das haben Sie auch ganz klar gesagt, ist es auch eine Chance für den Verband, für den deutschen Hochschulsport, da dann auch mehr Geld für den Verband insgesamt rauszuholen und auch bessere Sportstätten dann insgesamt für die Studierenden an den jeweiligen Universitäten zu bekommen.
Das Ergebnis war relativ deutlich, haben Sie gerade gesagt. Trotzdem gibt es ja auch ein bisschen Kritik daran. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch daran liegt, dass gerade in Nordrhein-Westfalen die Universitäten noch die ein oder andere Baustelle zu bestreiten haben und dass es hier und da auch noch eine Menge von Finanzierungs- und Investitionsbedarf gibt.
Das ist in der Tat der Fall, dass da die Frage gestellt wurde, vor allen Dingen auch in Hinsicht auf den ADH. Da wurde öfter mal gesagt, der ADH, der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband, ist von der jetzigen Struktur her eigentlich gar nicht fähig, sozusagen so eine große Veranstaltung durchzuführen. Deswegen wurde auch ganz klar gesagt, es wird eine extra Gesellschaft dafür geben, so wie das auch bei anderen Sportereignissen der Fall ist, um den ADH da aus der Haftung rauszunehmen. Und ja, in der Tat, auch die Kommunen müssen jetzt noch überzeugt werden. Auch der Bund muss da das Geld dazugeben, denn der ADH hat ganz klar gesagt, der Verband selbst wird sich an den Kosten nicht beteiligen müssen. Das muss dann die öffentliche Hand tragen. Und dort werden die Kommunen dann jetzt auch relativ bald Ende November nochmal zusammenkommen und dann darüber beraten, ob sie dafür dann auch wirklich das Geld ausgeben möchten, um das Event dann in die Rhein-Ruhr-Region zu holen.
Wie geht's denn jetzt konkret weiter? Wann wird klar sein, ob die Universiade 2025 an Rhein und Ruhr stattfinden kann?
Also die Entscheidung heute war schon mal ein wichtiger Schritt. Jetzt wird es, wie gesagt, darauf ankommen, sich die Zugeständnisse von den Kommunen und vom Bund zu holen. Und dann wird die FISO, der internationale Verband, dann im Mai kommenden Jahres darüber entscheiden, wo die Universiade 2025 hingeht. Die Chancen stehen sehr gut, denn eine ernsthafte Gegenbewerbung gibt es nicht.
Der Kollege Maximilian Rieger über die Pläne, die Universiade 2025 nach Deutschland zu holen. Auch dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Weniger befristete Verträge, flexiblere Verhältnisse und natürlich eine bessere Bezahlung. Im Bundestagssportausschuss wurde über eine verbesserte Situation für die Trainer im deutschen Sport diskutiert. Eine neue Traineroffensive wurde angekündigt und angemahnt. Darüber konnte ich am Nachmittag mit Holger Hasse sprechen. Er ist der Präsident des Bundesverbands der Trainerinnen und Trainer. Meine Frage an ihn, Herr Hasse, sind das Sonntagsreden oder passiert jetzt wirklich etwas?
Tja, beim Wort Traineroffensive, da klingelt es bei allen Trainerinnen und Trainer, die schon sehr lange dabei sind, denn das Wort ist wirklich abgegriffen. Ich will keinem jetzt Negatives unterstellen, aber das Wort sollten wir jetzt erstmal nicht benutzen, solange es nicht zu einer Umsetzung gekommen ist. Denn Traineroffensiven gab es eine ganze Reihe und bis jetzt sind die alle gescheitert. Aber was jetzt vorliegt, die Initiative, ich nenne es jetzt mal Trainerinitiative oder das Konzept, Trainerkonzept, ist aus unserer Sicht sehr positiv und ein großer Schritt in die richtige Richtung. Deswegen begrüßen wir das, dass der Sportausschuss sich damit befasst hat und dass auch die Fraktion, also allen voran jetzt die CDU-CSU-Fraktion, sich damit befasst hat und sich das auch auf die Fahnen geschrieben hat. Das begrüßen wir als Berufsverband für die Trainerinnen und Trainer im deutschen Sport ausdrücklich.
Das heißt, da ist jetzt tatsächlich etwas in der Politik angekommen, was Sie schon seit Jahren fordern?
Richtig. Wir haben seit 5 Jahren ungefähr, wo es den Berufsverband gibt, das als Forderung immer wieder platziert. Waren auch schon im Sportausschuss vor einigen Jahren, haben jetzt intensiv in einer Arbeitsgruppe, die von DOSB initiiert wurde, mitgearbeitet und dort unsere Forderungen platziert und sind sehr froh, dass weite Teile des deutschen Sports jetzt diese inhaltlichen Punkte auch angenommen haben und sich auf die Fahnen geschrieben haben und umzusetzen versuchen.
Vor etwa einem halben Jahr waren Sie hier bei uns im Deutschlandfunk zu Gast, Herr Hasse, mit 2 weiteren Trainern und haben erzählt über die Situation der Trainer, die für viele nicht die beste ist. Viele sind auch in den letzten Jahren ausgestiegen aus dem Trainerberuf. Kann man die begründete Hoffnung haben, dass wenn sich dieses Konzept jetzt umsetzen lässt, dass dann sich an der Situation grundlegend etwas zum Positiven ändert?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung, wenn die Dinge umgesetzt werden. Also bis jetzt sind wir mal bei dem Verständnis der einzelnen Akteure, dass das Verständnis wächst dafür, dass was getan werden muss. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, dass auch wirklich die einzelnen Akteure in die Umsetzung reingehen. Das folgt dann noch. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal noch bei Schritt 1, aber wenn dann die Umsetzung erfolgt, dann haben wir auch große Hoffnung, dass sich was tut und dass der Trainerberuf auch für jüngere Trainer und Trainer wieder attraktiver wird, weil das ist letztendlich das Hauptziel.
Über die Spitzensportreform wird seit Jahren heftig diskutiert im deutschen Sport. Jetzt gibt es diese Trainerinitiative, wo mehr Geld ins System kommt. Die Rente für die Athleten ist auf den Weg gebracht worden. Auch insgesamt bekommt die Spitzensportförderung an sich mehr Geld. Ist das ganze Projekt mit Geld beerdigt worden oder zugeschüttet worden?
Also sagen wir so, es ist ja noch mitten im Prozess. Auf jeden Fall ist Geld auch ein wichtiger Faktor. Ist nicht alles, aber ohne dass die finanziellen Rahmenbedingungen sowohl für die Athleten als auch für die Trainerinnen und Trainer als auch für die Verbände als Arbeitgeber stimmen, geht's nicht. Und insofern sind das wichtige Voraussetzungen.
Man hat ja ein bisschen das Gefühl, dass Geld gerade im deutschen Sport gar keine große Rolle mehr spielt, weil anscheinend genügend da ist.
Ja, die Frage ist immer, ob es da auch ankommt, wo es gebraucht wird. Sag mal, wir begrüßen die Initiativen von Athleten Deutschland und sind dort auch mit denen im Gespräch. Die verfolgen jetzt andere Interessen, aber letzten Endes geht es für die Trainerinnen und Trainer natürlich darum, erfolgreiche Athleten ausbilden zu können. Und das ist das Hauptziel. Insofern sind beide Interessengruppen natürlich sehr wichtig und eben auch für die Trainer wichtig.
Jetzt ist Halbzeit der Legislaturperiode der Großen Koalition. Erwarten Sie sich, dass in den kommenden 2 Jahren bis zur nächsten planmäßigen Bundestagswahl sich auch wirklich signifikant was verbessert hat an Ihrer Situation?
Wir müssen auf jeden Fall das kritisch intensiv begleiten und müssen den Leuten weiter auf den Füßen stehen, denn es gibt gesamtgesellschaftlich sehr viele wichtige Themen. Und das Trainerthema war schon in der letzten GroKo im Koalitionsvertrag und ist 0,0 umgesetzt worden. Jetzt hoffen wir natürlich, dass jetzt eine Umsetzung nachträglich erfolgt. Aber ich glaube, ohne dass wir weiterhin, sag mal, auch in der Öffentlichkeit aktiv sind und auf das Thema aufmerksam machen, habe ich doch größere Zweifel. Insofern müssen wir am Ball bleiben und es darf nicht nur bei Absichtserklärungen bleiben. Was entscheidend sein wird, der Großteil der Berufstrainer arbeitet nicht auf Bundesebene, sondern arbeitet auf Länderebene. Und die Länder, die müssen dieses Thema unbedingt aufnehmen und versuchen, eine Umsetzung auf Länderebene hinzubekommen. Denn wir werden im Nachwuchsbereich nicht vorankommen, wenn also für die auf Landesebene tätigen Trainer nicht dann auch gleiche Standards eingesetzt werden. Also das heißt, diese Initiative auf Bundseite ist ein Anfang und ist ganz, ganz wichtig, dass sie auf Länderebene weitergeführt wird.
Holger Hasse, der Präsident des Bundesverbands der Trainerinnen und Trainer im Deutschlandfunk-Interview. Eine ausführlichere Version dieses Gesprächs finden Sie online und in unserer App in der DLF-Audiothek. Es war das Topspiel in der Handball-Bundesliga. Verfolger und Rekordmeister THW Kiel gegen Tabellenführer Hannover Burgdorf. Die Partie an sich eine klare Angelegenheit, berichtet Rudi Dautwitz.
Im Spitzenspiel war nur der THW Kiel Spitze. Von der ersten bis zur letzten Minute beherrschten die Kieler den als Tabellenführer angereisten Gast aus Hannover. Von 3:2 setzte sich Kiel schon nach 12 Minuten auf 8:2 ab. Zur Pause führte der THW mit 17:12 phasenweise im zweiten Abschnitt sogar 10 Tore Vorsprung. Und am Ende feierten die 10.000 Kieler Fans einen 32:23 Sieg ihrer Mannschaft gegen die chancenlose Mannschaft aus Hannover. Der THW begeisterte mit Tempohandball, mit einem wurfgewaltigen Rückraum. Und da der THW Kiel auch in der Abwehr überzeugte, sprang dieses vor dem Abpfiff nicht für möglich gehaltene Schützenfest heraus. Kiel gewinnt gegen Hannover mit 32:23.
Baling-Waldstätten gewinnt 32:26 in Göppingen. Ludwigshafen schlägt Nordhorn-Lingen 19:12. Und der Bergische HC gewinnt 31:25 in Stuttgart. Der FC Bayern München bleibt in der Basketball-Bundesliga ungeschlagener Tabellenführer. Heute ein Heimsieg gegen Bayreuth. Florian Hecht.
Der FC Bayern Basketball tat sich gegen Bayreuth extrem schwer, besonders in der ersten Halbzeit. Die Bayreuther frech unterwegs, hatten nur 2 Punkte Rückstand nach gespielten 20 Minuten. Dann allerdings begann sich die bessere Bank des FC Bayern durchzusetzen, die Qualität im Kader einfach extrem hoch und so langsam setzten sich die Münchner ab. 10 Punkte waren es nach 30 Minuten, am Ende 12 Punkte Vorsprung beim 91:79 für den FC Bayern Basketball, der in der Bundesliga weiter ungeschlagen bleibt. Beste Werfer bei beiden Mannschaften auf Seiten der Bayern, Paul Zipser, der Nationalspieler, mit 20 Punkten und auf Seiten der Bayreuther Reed Travis, der US-Amerikaner, mit 26 Punkten.
Wolfsburg schlägt außerdem heute Frankfurt 68:67. Kurz vor der Schlusssirene führt Oldenburg 86:83 gegen Bonn und Ludwigsburg 69:67 gegen Alba Berlin. Damit kommen wir noch in die USA. Seit 3 Jahren machen alle Clubs der Football-Profiliga NFL einen weiten Bogen um den für seinen Hymnenprotest bekannt gewordenen Colin Kaepernick. Gestern sollte ein von der Liga organisiertes, kurzfristig anberaumtes Probetraining Bewegung in diese Pattsituation bringen. Doch dieses Projekt ging spektakulär schief, erzählt Jürgen Kalver.
Kaepernick and the 49ers to start this drive. He's got time to throw and a man comes loose.
Seit Colin Kaepernicks letztem Spiel vor fast 3 Jahren wurden in den insgesamt 32 Teams der NFL mehr als 100 neue Quarterbacks verpflichtet. Denn der Verschleiß von Football-Profis in der Knochenmühle ist enorm. Kaepernick, inzwischen 32 Jahre alt, ein Mann, der 6 Tage die Woche trainiert, um sich fit zu halten, bekam in dieser Zeit nicht mal ein Angebot zu einem Vorstellungsgespräch, geschweige denn zu einem Probetraining. Weil dies nach einem Verstoß gegen das amerikanische Arbeitsrecht aussah, verklagte der Spieler die Liga. Zum Prozess kam es nicht. Außergerichtlich einigte man sich dem Vernehmen nach auf mehr als 10 Millionen Dollar Schadenersatz. Doch an der Pattsituation änderte sich nichts, auch nicht, als der Sportausrüster Nike im September eine vielbeachtete Werbekampagne startete. Im Mittelpunkt der schwarze Footballspieler ausgesperrt und zum Märtyrer geworden, weil er sich für soziale Gerechtigkeit engagiert.
Believe in something, even if it means sacrificing everything.
Kurioserweise sollte in der letzten Woche auf einmal alles ganz schnell gehen. Am Dienstag erhielt Kaepernick aus dem Nichts eine Einladung zu einem von der Liga organisierten Vorstellungstermin für Abgesandte aller interessierten Teams in Atlanta. Gekoppelt allerdings an kuriose Bedingungen. Nicht nur diktierte die Liga den Termin auf Samstag, sie setzte dazu eine Entscheidungsfrist von 2 Stunden. Irgendetwas stinkt hier, sagte sein Agent Jeff Nerley, dessen Klient schließlich zusagte. Auch bei Gesprächen über weitere Bedingungen gab sich die NFL unnachgiebig. Diese Haltung kulminierte am Samstag, als Kaepernick kurzfristig das Probetraining verlegte, vom Gelände hinter verschlossenen Türen bei den Atlanta Falcons auf eine Highschool-Anlage, eine Autostunde entfernt, zu dem die Öffentlichkeit Zugang hatte. Die Leistungsshow wurde live auf YouTube übertragen, wo phasenweise fast 50.000 Zuschauer sahen, wie zielsicher Kaepernick noch immer das Lederei an seine Mitspieler verteilt. Hinterher erklärte er:
We're ready to play. We're ready to go anywhere.
Ich bin fit und werde das auch bleiben. Danke an alle für eure Unterstützung. Jetzt warten wir darauf, ob sich die NFL meldet oder eines der 32 Teams. Und wir sagen euch Bescheid, wenn das passiert.
The NFL, the 32 teams. We'll let you know if we hear from them.
Die Liga reagierte prompt mit einer Presseerklärung und tat darin so, als treffe sie an dem Hicker keine Schuld. Kaepernicks Verdacht, der angesichts seiner Erfahrungen eine Inszenierung aus reinen PR-Gründen befürchtete, konnte sie so allerdings nicht entgegenwirken. Zumal eine der Auflagen der NFL für das Probetraining war, dass der Quarterback sie nicht verklagt, falls er hinterher erneut kein Vertragsangebot erhält. Aussichten darauf, dass er demnächst einen Job angeboten bekommt, stehen laut Online-Wettanbietern übrigens sehr schlecht. Sollte er irgendwo unterkommen, kann man hingegen sehr viel Geld verdienen. Die Quoten darauf stehen bei 6:1.
Jürgen Kall war über ein öffentliches Probetraining für Colin Kaepernick und kaum neue Perspektiven für ihn. Und vor wenigen Minuten ist das Formel-1-Rennen in Brasilien zu Ende gegangen. Max Verstappen gewinnt vor Pierre Gasly und Lewis Hamilton. Sebastian Vettel und sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc sind nach einer Kollision miteinander ausgeschieden. Am Freitag gingen in Dubai die 9. Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften zu Ende. Die deutsche Mannschaft durfte sich am Ende über 11 Medaillen, davon 7 in Gold, freuen. Sprinterin Irmgard Bensusan gewann alleine 2 Titel über die 100 und die 200 Meter. Von ihrem ersten Gold hatte sie erst Minuten nach dem Zieleinlauf in einem Interview erfahren. Und davon hat sie mir vor dieser Sendung erzählt.
Nein, ich glaube, ich bin so gewohnt daran, Silber zu gewinnen. Und jedes Mal auf die letzte Stück nehmen die mir vorbei und auf die 200 Meter bin ich gelaufen und habe ich sie so in meiner Aussicht gesehen. Und dann habe ich nicht gemerkt, wo die Ziellinie ist. Und ich bin gelaufen und ich bin so, nein, schon wieder. Und dann waren wir in einem Interview danach. Und dann haben die mir erzählt zuerst, dass ich gewonnen hat. Und dann war ich ganz überrascht, dass es Gold war dieses Mal und nicht Silber.
Nach den 200 Metern sind Sie noch über die 100 Meter angetreten und haben nochmal Gold gewonnen. Sie haben nachher gesagt, Sie hatten gar nicht damit gerechnet, unter 13 Sekunden laufen zu können. Wie ist es dazu gekommen?
Für 5 Jahre will ich schon die 13 brechen und jedes Mal, ich schaffe es nicht, hier ist 13:02, 13:01, 13:02 und dann bin ich letztes Jahr, habe ich gedacht, niemals würde ich unter 13 schaffen und dann war ich wieder bei meinem alten Trainer Karl-Heinz Duhr, wir haben sehr hart trainiert und dann bin ich unter 13 gelaufen, war ich selbst überrascht, weil ich habe niemals gedacht, dass es so kommt, dass ich unter 13 laufe und diesmal schon, dieses Jahr schon 5 oder 6 Mal.
Und jetzt bei der Weltmeisterschaft 12:86 war die Zeit dann mit der Goldmedaille.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sein, dass ich die 13 gebrochen habe, war für mich ein sehr viel größerer Erfolg als die von dem Weltmeisterin-Titel.
Ich habe gelesen, Ihr Trainer hat zu Ihnen gesagt, stell dir vor, ein Löwe rennt hinter dir her. Stimmt das?
Ja, das war so ein Witz zwischen uns beide, weil er weiß, ich komme aus Südafrika und wir haben oft so die wilden Tiere und so. Und dann hat er mir gesagt, ja, stell dir vor, ein Löwe laufen hinter dir. Und wenn du zu langsam laufen, dann beißt er deinen Arsch ab.
Sie laufen ja mit einer Behinderung unter 13 Sekunden. Das laufen nicht viele in Deutschland. Werden Sie eigentlich immer noch oft darauf angesprochen, wie das möglich ist, dass Sie trotz Ihrer Behinderung, trotz Ihrer Beeinträchtigung unter 13 Sekunden laufen können?
Ich glaube, ich würde mir angesprochen, dass die sagt, ich habe ein Vorteil, in dass ich nicht behindert bin, weil von Augen kann man, glaubt man, dass ich keine Behinderung habe, weil ich zwei Beine habe. Mhm. Aber was Leute da oben sagen, ist mir volle Wurscht. Hauptsache, ich laufe meine Zeit und ich bin glücklich.
Und dann ist es auch egal, wie viele Zuschauer in Dubai im Stadion sitzen.
Ganz im Ernst, ich glaube, wenn jemand sagt, die merkt, dass da Zuschauer ist, dann glaube ich, die sind nicht in Tunnel. Weil man ist so fokussiert auf den Moment in den 100 Meter. Ich meinte, ich merke nichts, wenn ich laufe. Danach, ja, merkt man schon, dass weniger Zuschauer ist. Aber wenn die sagt, die merkt schon während dem Lauf, dass da zu wenig Zuschauer ist, dann macht die bestimmt etwas falsch.
Sie sind ja bei den Paralympics in Rio auch gelaufen, in dem großen Stadion. Und da waren sicherlich auch ein paar mehr Zuschauer als jetzt bei der WM in Dubai. Merken Sie da wirklich gar keinen Unterschied?
Das muss ich auch sagen. Meine Familie war dabei. Und die einzige, die Stimme ich gehört habe, war der von meiner Familie und meiner Mutter. Ich habe wirklich mit den 400 bin ich gelaufen und von 100 Meter, die letzten 100 Meter, habe ich die ganze Zeit meine Familie gehört und es hat so sich angefühlt, ob die neben mir stehen während meinem Lauf. Und außer das bin ich in Tonno und ich fokussiere mich auf meinen Lauf.
Und jetzt kommen die Paralympics in Tokio. Wie groß ist das eingetragen? Was ist jetzt Ihr Plan für die nächsten Monate?
Der Plan ist, sehr fleißig zu trainieren, etwas schneller zu laufen nächstes Jahr, nicht etwas viel schneller zu laufen und einfach mein Bestes zu geben und jeden Tag mein Bestes zu geben.
Und eine Goldmedaille bei den Paralympics, hat die nochmal einen ganz anderen Stellenwert auch für Sie als eine Goldmedaille bei einer WM?
Ja, WM, keiner weiß, wer die Weltmeisterin ist in 2017 oder 2015, aber jeder weiß, wer die paralympische Siegerin ist. Und das ist das höchste Ziel, was man erreichen kann als Sportler.
Wie wichtig ist die Außendarstellung als Sportlerin bei der Paraleichtathletik? Johannes Flors war einer der Superstars dieser WM. Er wird als der neue Blade Runner bezeichnet wegen seiner Prothesen und einer möglichen Nachfolge für Oscar Pistorius. Wie geht's Ihnen damit? Braucht man diese Typen in der Paraleichtathletik?
Ich glaube, das ist schon wichtig, einfach für die Aufmerksamkeit für den Sport, dass wir vielleicht mehr Zuschauer haben. Und ich kann aus Erfahrung sprechen in Südafrika während Oscar Pistorius, dass wir während die 2012 Paralympischen Spiele, haben wir gesagt, das war für uns viel mehr aufregend, die Paralympics anzuschauen als die Olympischen Spiele. Während der Olympischen Spiele, ja, wir haben das angeschaut, aber während die Paralympischen Spiele hat keine Person das verpasst. Jeder ist vor dem Fernseher gesessen und hat die Paralympics angeschaut. Und ich glaube, so große Star ist schon für nicht nur behindert, aber auch nicht behinderte Leute ganz, ganz wichtig, dass sie auch Aufmerksamkeit kriegen dem Sport.
Jetzt haben Sie die 100 und die 200 Meter gewonnen. Sind Sie auch ein kleiner Star schon?
Ich bin der Meinung, vielleicht für einige Leute sagt die ja, aber ich bin der Meinung, ich bin nicht ein Star. Ich glaube, bodenständig zu bleiben ist ganz, ganz wichtig.
Letzte Frage, mit welchem Gefühl, mit welchem Fazit kommen Sie aus Dubai zurück? Was waren das für Weltmeisterschaften?
Das hat bei mir noch nicht alles realisiert. Ich bin noch ganz überrascht, dass ich Gold gewonnen habe und ich bin ganz froh. Und ich bin so froh, wir haben jetzt 2 Wochen Pause, aber ich habe jetzt schon Bock zu trainieren und am Montag anzufangen zu trainieren. Aber Pause ist auch wichtig und ich freue mich schon.
Irmgard Bensusan, Doppelgold, Gewinnerin der Para-WM in Dubai im Deutschlandfunk-Interview. Mehr von ihr heute Abend in unserem Sportgespräch. Ab 23.30 Uhr hören Sie sie sowie Bundestrainerin Marion Peters und Teammanager Jörg Frischmann. Und es war Sport am Sonntag mit Matthias Frieber, Mikrofon, auch im Namen aller an dieser Sendung Beteiligter. Danke fürs Zuhören und jetzt noch einen schönen Abend.